Hallöchen, ich grüße euch, hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, der Podcast mit euch am Start. Ich hoffe, es geht euch gut. Moinsen, Lutz.
Sei mir gegrüßt, lieber Abdel.
Ja,
und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Da bin ich ja beruhigt, sei dir gegrüßt von mir aus. Nicht. Ja gut, du merkst, ich bin noch ein bisschen benebelt. Und ich vermute ganz stark, es liegt am Mini-Jetlag.
Okay. Wo warst du?
Es gab ja diese, ja, schön wär's, es gab aber die Zeitumstellung. Der Jetlag des kleinen Mannes. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass das nachwirkt. Hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt, man hört es ja immer wieder. Aber ich finde das ein bisschen das Problem, ein bisschen aufgebauscht. Der Jetlag nach der Zeitumstellung. Aber vielleicht hat es mich auch erwischt. Ich wirke übermüdet und unterschlafen und übergangen.
Übergangen von wem? Was.
Von wem?
Ja, vom Schlaf.
Vom Schlaf,
ja. Ja. Vom Sandmännchen.
Ja, richtig, vom Sandmännchen.
Vom Sandmännchenübergang, ja. Abdel Karim. Ja, schade, ne?
Sehr schade, aber mich interessiert deine Meinung, Herr Birkner. Du bist doch mein Fenster zur zivilisierten Welt.
Also jetzt
gibt es
als zivilisierter Mensch einfach mal auf die Zeitumstellung blicken und gucken, wie es mir geht, oder was?
Ja, richtig.
Genau. Ja, 2-3 Tage brauche ich schon, bis ich irgendwie im Trott drin bin. Weil ich stehe eh schon früh auf und dann wird es halt pervers. Also wenn du,
ja, okay,
wenn du sonst mal so 4:30 aufstehst und dann 4:30, nee, dann ist halt auch so der Tag, dass du 8:00 nach der Tagesschau sagst, ja, jetzt mal ins Bettchen, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es nur immer wieder ein bisschen komisch, dass diese Stunde so viel Power hat und uns so sehr in die Knie zwingt.
Ja.
Ich finde das besorgniserregend.
Ja, aber es nützt ja nichts. Die Vögel interessiert das ja überhaupt nicht. Die sind ja trotzdem morgens zur selben Zeit wach.
Ich glaube, die haben die Zeitumstellung gar nicht.
Nee, haben sie nicht.
Ja.
Ist erwiesen.
Ja, sehr gut. Ah, Lutz in seiner Freizeit erschießt der Tauben mit der Wasserpistole und mit den Überlebenden spricht er über die Zeitumstellung.
Wenn ich einen Stuhl gefesselt habe.
Was ich gelesen habe vor ein paar Tagen, man sollte, wenn man von sich weiß, dass man unter diesem Jetlag leiden würde, der dann käme, ist ein gewesen oder was, ein paar Tage vorher anfangen, früher ins Bett zu gehen, ein paar Minütchen.
Nein, damit kommst du jetzt.
Ja, ich habe erst jetzt gegoogelt. Ich dachte mir, ey, bin ich jetzt müde wegen Winterdepression, die man angeblich hat beim Hochsommer Oktober? Oder liegt es echt am Jetlag? Hm. Ja. Ich glaube, die Zuhörer ahnen es schon. Ich werde eine Zuschauerfrage raushauen, die sich gewaschen hat.
Oh.
Leute, teilt mir eure Erfahrungen bitte mit diesem Mini-Jetlag nach der Zeitumstellung. Ich vermute, es liegt einfach daran, dass ich zu wenig geschlafen habe und nachts zu viel gefressen.
Ja, das bringt uns auch direkt zum richtig ersten Thema dieser Folge 87. Es ist Weltmännertag.
Oh, alles Gute.
Ja, alles Gute auch dir, lieber Abdel. Und,
danke, sehr nett von dir.
Ja, Weltmännertag geht es ja um die Gesundheit, um die Achtsamkeit, dass man doch schön fit und gesund bleibt und auch Vorsorge trifft. Abdel, wenig Schlaf, viel nachts essen, klingt nicht danach.
Nee, überhaupt nicht. Und ich muss zugeben, ich weiß, die Platte ist mittlerweile bekannt. Ich achte auf Ernährung. Nein, ich habe wirklich die letzten Jahre, nicht die letzten Wochen, die letzten Jahre viel seltener spät gegessen als davor. Also da muss ich wirklich sagen, eins der wenigen Sachen, die ich durchziehe, ich esse nachts verdammt selten. Und wenn ich nachts esse, also zur ungesunden Uhrzeit, dann nur, wenn ich einen Auftritt hatte, danach, wenn ich dann noch am selben Tag zurückfahre, weil ich sage, cool, fährt noch ein Zug, bin ich halt um 2 zu Hause und kann aber zu Hause aufwachen, dann kommt es schon mal vor, dass ich ein Schaf wegatme. Nein, ein Schaf jetzt nicht.
Aber ein Lamm.
Eine Banane. Mhm. Nein, aber es kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Da hat mich der Lutz doch sehr inspiriert. Der wirklich nachts um 23 Uhr, wenn überhaupt, Kiersamen sich gönnt.
Was gönn ich mir? Tiersamen?
In die Kia. Gibt's nicht? Wie heißt
das? Chia.
Chia? Heißt das Chia? Leute sagen auch China. Dann kann ich auch Kiersamen sagen. Verdammte Scheiße.
Gibt's hier nicht. Auf gar keinen Fall.
Ja. Aber der Männertag scheint dich zu beschäftigen, Lutz.
Das ist nun mal einfach ein Thema, wo ich mir eher bei dir Sorge mache, mein Freund.
Ja, bitte.
Weil bei mir ist ja schon alles ausgebrochen und in Behandlung. Und bei dir ist noch alles unentdeckt, habe ich den Eindruck.
Ja, es geht doch nicht so über einen optimistischen Podcast mit einem guten Freund.
Mhm.
Ja. Nee, wenn, dann fast alles. Ich hatte diese Gallenblasen-OP.
Genau, dieses Jahr hat es auch richtig reingehauen bei dir.
Ja, leider hat die mich ein bisschen zurückgeworfen, weil ich hatte ja vor der Gallenblasen-OP, war ich wirklich sehr oft trainieren. Und zwar gesund, nicht hier mit 500 Kilo Eisen und so weiter, sondern wirklich zivilisiert gesund. Mhm. Dann kam die Gallenblasen-OP, der Arzt und die Ärztin, beide sagten mir, als hätten sie es vorbereitet, 2 bis 3 Wochen nichts tun, und zwar ruhigen Gewissens, weil sie dürfen nichts tun. Und diese 2 bis 3 Wochen haben sich dann doch ausgedehnt zu 3 Monaten.
Ui.
Stand jetzt.
Ui.
Ja, da muss echt was passieren.
Aber nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus Faulheit.
Ja, ja, leider. Das ist irgendwie... Das ist echt krass, wie schnell es geht, dass man einen Ablauf verliert. Also ich war wirklich 3 bis 4 Wochen regelmäßig trainieren und zwar nicht, oh, du musst heute, sondern es war wirklich in meinem Ablauf integriert. Mhm. Dann diese 3 Wochen nichts tun und 2 Wochen vor der OP auch nichts, weil da war ich ja platt körperlich,
ja.
Mit Schmerzen. Und das ist dann, ich muss es einfach nur schaffen, 3-4 Tage trainieren zu gehen, um wieder diesen Weg drauf zu haben. Dieses, so, das gehört jetzt zum Alltag dazu, ich gehe trainieren.
Mhm. Und
dann bin ich mir sicher, werde ich regelmäßig trainieren gehen, wie lange dann diese Phase hält. Diese Hulk-Phase, das ist dann natürlich die andere Frage. Aber das Wichtigste beim Männertag, nach meiner Meinung, wenn es um Gesundheit geht, ist natürlich ganz klar Vorsorge. Mhm. Falls jemand zuhört, geht zur Vorsorgeuntersuchung. Ich würde nicht sagen, tut nicht weh, kann sein, dass es hier und da mal ein bisschen wehtut, aber es lohnt sich. Vorsorge, es ist wirklich eins der Sachen, die man unbedingt mitnehmen sollte, das sage ich auch mir jedes Mal.
Mhm. Also du hast schon die Hafenrundfahrt hinter dir.
Die steht demnächst an.
Oh.
Ich habe noch keinen Termin, aber ich weiß ganz genau, hey, das musst du jetzt machen. Das ist,
ja.
Ne? Die Ärzte haben schon alle möglichen Figuren dieser Welt gesehen. Dieses Schamgefühl ist da völlig unangebracht.
Mhm.
Also hingehen.
Ja. Viel Spaß.
Oh. Oh, das klingt nach Erfahrungen, über die jemand nicht reden möchte.
Wenn es unvorbereitet während eines Krankenhausaufenthaltes vorgenommen wird, dann ist es schon sehr irritierend. Ich war eigentlich wegen einer anderen Sache im Krankenhaus und dann haben die halt was festgestellt und gesagt, das können wir ja doch mal gleich mit untersuchen, haben mir aber davon nichts erzählt. Das heißt, ich saß morgens um 7 Uhr beim Frühstück und ich habe ja schon mal erzählt, dass die Mahlzeiten im Krankenhaus letztendlich die einzigen Highlights sind, wo man sich so dran festklammern kann. Und das Tolle, was ich da fand, war, dass es immer frische Brötchen gab. Das hat man zu Hause ja nicht. Also kein normaler Mensch geht morgens los und holt sich Brötchen.
Ja,
Meine Theorie. Und ich wollte gerade in die Brötchenhälfte beißen, da kam die Schwester rein und sagte, so Herr Bürgler, bitte hier hingehen, bla bla bla, gib mir so einen Zettel in die Hand. Und ich war wirklich abgefuckt. Ich dachte, warum sagen die dann einem vorher nicht? Und wie kann es sein, dass die mich jetzt vom Frühstück wegholen? Bin dann runter in die Urologie und...
Aber ganz kurz, bloß wenn ich unterbrechen darf. Mhm. Ich kann mir leider richtig gut vorstellen, wie aggressiv du geguckt hast, aber nett bleiben wolltest, weil sie dich von dem frischen Brötchen wegzieht.
Ich habe das Brötchen auch nicht abgelegt, wenn du es genau wissen willst. Es pfefferte ein wenig aufs Tablett, muss ich zugeben. Um 7 Uhr morgens nochmal.
Ja.
Mit 3 Stunden Schlaf und so weiter.
Mhm.
Ich müsste sofort runtergehen, hatte sie gesagt, weil dann jetzt gerade wäre Zeit.
Ja.
Jetzt gerade wäre dieses minimale Zeitfenster, wo ich behandelt werden kann. Geh runter und sitze da eine geschlagene 3/4 Stunde im Warteraum.
Ey.
Immer noch nicht wissend, was jetzt kommt.
Mhm.
So, die Laune natürlich noch mieser.
Also auch ein bisschen Panik?
Nö, keine Ahnung. Ich bin ja dann doch schon einiges gewohnt. So.
Ja.
Um es kurz zu machen und dann mit der Stimmung gehst du da rein. Der Arzt sagt, ja, schönen guten Tag, wir machen jetzt mal eine Prostata-Untersuchung. Und ehe du es versehen kannst, wird diese ganze Situation gekrönt, indem du noch schön den edlen Doktorfinger hinten reingerammt kriegst. Aber alles gut.
Ja, du hast das Ganze vielleicht noch nicht verarbeitet, aber überlebt.
Doch, ich hab's verarbeitet. Ich hatte auch höflich gesagt, hätte man das nicht vielleicht, seit wann wussten Sie denn, dass Sie mich untersuchen würden und so, warum haben Sie das denn nicht gestern gesagt? Naja, da hätten Sie jetzt eine ganze Nacht drüber gegrübelt. Hat er auch recht gehabt, ne?
Ja, das stimmt.
Hat er auch wiederum recht gehabt.
War eine Ausrede wahrscheinlich von ihm, aber das ist echt so. Das ist also, nach dem Motto, wenn Sie schon mal hier sind, Hose runter.
Ja gut, du musst jetzt natürlich auch grübeln. Wann ist es soweit, dass ich mir das
aufschreibe? Ist es noch kein Termin? Ist es noch kein Termin, aber ich weiß nur, man muss es machen. Leute, macht es. Lutz klingt so, als hätte er es nie gemacht, also es hat keine Nachwirkung.
Ja, dann mach mal einen Termin und teil den uns mit und dann gucken wir mal, was technisch möglich ist, ob da nicht vielleicht auch der Podcast dabei sein kann.
Jetzt machen Sie den Laptop bitte zu. Nein, das ist wichtig.
Guck mal, wir haben jetzt noch mal mehrere Schreiben gekriegt, wie sehr sich die Leute darüber amüsiert haben, wie du das Ei ausgeblasen hast.
Ja.
Und so eine Prostata-Untersuchung wäre doch vielleicht dann die nächste, the next step einfach.
Oh, das wäre schon wirklich, das wäre.
Es würde vermutlich gleich klingen.
Nein, bitte.
Atmen.
Das Ei ausblasen ist leicht anstrengend, ne? Also das wird unterschätzt. Also Leute nicht zu Hause nachmachen, wenn ihr nicht wahr? Nicht doch.
Na gut. Und mit in dieser körperlichen Verfassung, wie du sie ja eben beschrieben hast, Abdel. Also wie lange ist es jetzt so, dass du gar nichts gemacht hast? 3 Monate?
Ja, 3 Monate leider.
Zucker ist ja schon 3 Monate. Zwei Monate. Oder
sagen
drei?
Wir zwei,
nee, drei klingt besser.
Wohlwollend abgerundet. Okay, es wird aufgerundet wieder.
Abdel, vor 2 Tagen war das Fußballspiel FC gegen Comedy Nationalmannschaft. In welchem Krankenhaus liegst du?
Ja, bitte, jetzt reicht's aber hier. Das ist eine Unverschämtheit. Lutz, du musst ein bisschen mehr hier Zuspruch bei solchen Aktionen. Ne? Nicht einfach nur hier.
Abdel, es
ist zwar scherzhaft gemeint, aber da steckt auch ein bisschen Wahrheit mit drin.
Ja, es steckt sehr viel Wahrheit drin, weil ich möchte dich an 2017 erinnern, als es ein Promi-Handball-Fußballspiel in der Köln Arena gab von Stefan Kretschmer und unser beider bekannter Freund Wolfgang Trepper auch dort teilgenommen hat. Ungefähr auch in einem Trainingszustand, in dem du dich befindest.
Aber er war 40 Jahre älter. Noch schlimmer für mich.
Das ist egal, wenn ein Arzt jetzt mal checken würde, in welchem Alter sich dein Körper befindet, dann würdest du auch anders drüber reden.
Da gab es sogar mal ein Erlebnis, aber gut.
Um es kurz zu machen, Wolfgang wurde eingewechselt, nach 2 Minuten Achillesferse gerissen, ohne Fremdeinwirkung, geschweige denn Ballkontakt.
Ach du Schande, der verzweifelte Schiri. Das ist natürlich schon sehr unglücklich.
Ja, aber das ist wirklich das Ding, was ich bei dir befürchte. Und ich habe es ohne Quatsch Wolfgang noch einen Tag vorher gesagt.
Ja.
Wärm dich auf, aufwärmen. Leute, die unaufgewärmt aufs Feld rennen. Und Köln Arena war sogar noch richtig was los. Also quasi ein Adrenalin-Hexenkessel und du läufst aufs Feld und siehst auf einmal, wie alle um dich rum, da waren ja auch Ex-Profis dabei, auf einmal Vollgas geben und alles erscheint, damit du da nicht völlig, also alles erscheint dreifache Geschwindigkeit, du kriegst einen Adrenalinstoß und willst mitmachen, trittst an, so stark trittst du an, dass dir dann die Achillesferse reißt. So war's.
Ja.
Das musst du dir mal vorstellen, ja.
Ja. Ist definitiv unglücklich, aber zumindest das übermotivierte Adrenalin
ist weg.
Mäßige ist bei mir ausgeschlossen. Da muss man einfach mal so sagen. Erst einmal, um leicht auszuholen, ich bin, ein Traum wurde wahr, ich bin endlich Nationalspieler, Komiker Nationalmannschaft, offiziell. Wir durften sogar in den offiziellen Trikots der Nationalmannschaft spielen. Aber ich habe denen schon gesagt, deswegen sind die Bedenken von Lutz sehr berechtigt. Ich habe denen gesagt, Leute, ich wiege 120. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt und ich konnte schon damals nicht spielen. Das heißt, ich werde die ersten Monate nur Support da sein oder wie man das früher nannte, Balljunge. Und die haben mich auch nicht gebraucht. Es lief nicht ganz so erfolgreich, aber es wäre mit mir nicht erfolgreicher. Und die haben einen Spielführer, der hat sich, also es kann nur einen Spielführer geben für die deutsche Nationalmannschaft und er war es auch, Matze Knob.
Da habt ihr auf jeden Fall jemanden, der was davon versteht. Also Matze ist wirklich, ich glaube, der spielt seit seiner Kindheit durchgehend Fußball, nie aufgehört. Immer am Start. Also das ist auf jeden Fall eine Eins bei euch.
Definitiv. Und bei Freistößen hat man gemerkt, die Ronaldo-Parodie ist auch der echte Matze Knob.
Ja. Ja gut, da müsst ihr durch, ne? Der wird da alles. Natürlich alles abfeuern für die Zuschauer.
Ja.
Also du siehst dich eher so wie Laura Freigang bei der Damen-Europameisterschaft. Jemand, der supportet. Jemand, der aktiv die Spieler nach vorne bringt, der quasi nur fürs Team da ist.
Richtig.
Der den Teamgeist lebt. der dann richtig mit minimalen Einsätzen zu rechnen hat, aber weiß, wenn es nächstes Jahr dann wieder zu einem Turnier kommt, dann ist man auf jeden Fall gesetzt, weil man alles für die Mannschaft gegeben hat.
Ja, Mann, das ist also quasi, man holt die B-Punkte.
Und
man holt
dann,
die B-Punkte.
Genau.
Ja, ich bin quasi der Mannschaft, im Mannschaftsbus wäre ich das Lenkrad. Also ohne mich würden sich, keiner redet über das
du Lenkrad. Du hast es schon getroffen, also ich sehe dich auch als Busfahrer. Du bist der Typ Busfahrer. Auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Busfahrer und DJ. Ja. Laura Freigang war ja auch DJ.
Nein, DJ, das ist sehr albern. Diese Mannschafts-DJs würde ich abschaffen.
Also
ich
brauche keinen Mensch. Also bitte.
Also wenn jemand Mannschafts-DJ ist, dann wirklich auch einer, der Leistungsträger ist, auf dem Platz. Weil sonst ist es zu sehr so Mitleidsaufgabe. Da bin ich doch eher der Supporter und der Balljunge, der mal den Bus anschiebt.
Bist du gemein.
Nicht wahr? Oh, es sei denn, jemand ist verletzt und fährt trotzdem mit, weil er sagt, Leute, ich bin DJ gerne, dann ja. Aber zu oft, also bei Laura Freigang weiß ich es gar nicht, aber im Männerfußball war zu oft der Männer-DJ, hat man gemerkt, eigentlich reicht es gar nicht und leistungsmäßig, er darf nur mit, weil er hat vor 35 Jahren mal ein Tor geschossen.
DJ Asamoah, willst du darauf hinaus?
Ja bitte, jetzt reicht's aber, ich nenne jetzt hier keine Namen. Ja,
der bekannteste Fußball-DJ ist immer noch DJ Asamoah.
Ja, das stimmt, der war wirklich sehr bekannt. Vielleicht war er auch eine Ausnahme. Ein DJ, der auch was auf den Platz gebracht hat.
Asa, wie die Freundin ihn nannten.
Ja. Es waren übrigens sogar zwei Spiele. Mhm. Zwei Spiele gegen zwei Teams, die ich schon längst vergessen habe. Also FC, Traditionsteam, das zweite Team habe ich jetzt vergessen.
Mit Carsten Kullmann und Thomas Sichern. Habe ich sogar ein Trikot von Thomas Sichern. Jetzt kommst du.
Oh,
ja. Oh. Ey, willst du das? Ach so, ist jetzt zu spät. Du kommst heute nicht mehr nach Kleve. Sonst hätte ich es dir mitgegeben. Das hätte ein großer Hallo gegeben, wenn du da mit dem Sichern-Trikot aufgelaufen wärst.
Ja, aber bauchfrei, schwierig. Also, bauchfrei ist dieses Jahr trendy, und zwar bei allen Geschlechtern. Mhm. Aber auf dem Platz, erstes Spiel, die ganze Welt wartet auf mein Comeback und dann bauchfrei.
Ja.
Ja. Vor allem, weil ich mein Bauchnabel ist auch sehr groß. Das würde alle Leute ablenken.
Ja. Gut. Spätestens. über die Bilder aus dem Kopf hauen da. Spätestens heute Abend wissen wir, was dann wirklich Sache ist.
Ja, Mann.
Oder gewesen ist. Und Donnerstag habt ihr das bestimmt dann schon im Express gelesen, wie der Abt, der mit dem Hubschrauber da nach Duisburg gebracht worden ist.
Lass mal den Teufel doch nicht an die Wand.
Wir wissen doch beide, dass da immer noch 20 andere auf dem Platz stehen, bevor du eingewechselt bist. Entschuldigung, komm.
Ja.
War nur Spaß.
Wenn sich kein Zuschauer bereit erklärt, mussten wir Abdel einwechseln.
Ja. Welche Position würdest du denn dann für dich sehen?
Auf jeden Fall rechts außen, links außen, weil ich so schnell bin.
Ach du Heiliger.
Das ist doch eindeutig.
Ach du Heiliger.
Nein, irgendwo, wo man nicht viel laufen muss, wo man sich einreden kann, dass man strategisch was drauf hat.
Also schön Mitte Ballverteiler.
Ja, Pseudo-Ballverteiler. Mhm. Der abkippende Sechser mit der falschen Acht in einer Person.
So eine Hand auf dem Rücken und dann immer nur im Stehen so die Bälle verteilen.
Ja. Riquelme in Zeitlupe. Und der war schon damals Zeitlupe eigentlich. Mhm. Riquelme, einer meiner Favorites. So. Oder ich bin auch der mit dem Schiri diskutiert. Schiri, nicht auf Zuruf.
Ja. Ein Kumpel von mir hat mir ganz, ganz stolz die Strafe, die sein Sohn bekommen hat vom Fußballverband, weil er den Gegner einen Wichser genannt hat.
Okay, wie alt ist der Sohn?
Ungefähr? Ich glaube unter 10.
Und ja, okay. Ach du Scheiße, bin mal gespannt jetzt.
Ein Spielsperre.
Für das W-Wort?
Für das W-Wort einem Gegenspieler gegenüber.
Okay, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich finde das gar nicht so krass, ehrlich gesagt. Also ist fast schon angemessen.
Ich glaube, eine Mutter regt sich drüber auf, ein Vater ist insgeheim stolz. Ist doch immer so, Abdel, weißt du doch selber.
Ja, ey, natürlich. Die Frage ist nur, haben wir dann nicht stromlinienförmige Profis, die wir so erziehen? Wollen wir nicht Leute wie Adeyemi, der in die Kamera sagt, nee, war kein Foul, die Frankfurt-Fans sind mir egal. Wir haben die 3 Punkte geholt und Schiri-Fehler war das nicht. Da solche Profis wollen wir doch. Hier, ne, die Eistonne, Mertesacker. Und nicht Leute, die mit 9 oder mit 8 oder mit 7 Einspielsperre, weil die das W-Wort sagen. Das möchte ich hier anprangern, um mal Olaf Schubert zu zitieren.
So sieht's aus.
Danke, Lutz.
Und eigentlich hätte ich da auch FC-Karten gehabt, Aber wenn der Junge nicht gesperrt gewesen wäre, hätte ich die Karten dann gekriegt. So hat er sie selber genommen. Kannst du nichts machen.
Ah, siehst du, es ist immer, also keine Aktion bleibt ohne Nachwirkungen, es ohne ist, Folgen.
Ist ein Hexengärtel.
Ist ein Hexengärtel. Dafür bleibst du zu Hause, spielst Lotto, gewinnst 37 Millionen und kaufst den Verein.
Genau so. Oder ich weise auf den PayPal-Spenden-Button hin, denn jetzt müssen wir da leider auch wieder mal mit euch drüber reden. Liebe Freunde, vielen Dank für eure Spenden, aber jede Folge wirft Mehrkosten auf und jede eurer Spende landet in der Produktion dieses Podcastes.
Ja, vielen Dank an alle, die gespendet haben oder Geld geschickt haben über PayPal. Ich kann Lutz nur beipflichten und wiederholen, was er gesagt hat. 100% diese Einnahmen über diesen PayPal-Button fließen in die Produktion des Podcasts. Ich finde es immer wieder krass, dass Leute Geld schicken. Und es ist echt eine tolle Geste und es ermöglicht diesen Podcast. Deswegen vielen, vielen lieben Dank und danke. Also kann ich mich echt nur jedes Mal bedanken.
Absolut. Und wenn es diese Woche nicht reicht, um uns irgendwas zukommen zu lassen, könnt ihr genauso gut Kommentare bei Apple hinterlassen. iTunes kann man es auch machen. Ihr könnt Sterne verteilen auf jeder Plattform, wo ihr uns hört. Teilt unsere Folgen, verbreitet das Wort. Und dann geht's ja auch weiter, ne?
Ja, unbedingt, unbedingt. Und ich habe mal in einer Dönerbude gelesen, vor Ewigkeiten, das muss ich jetzt hier auch raushauen, wenn es Ihnen geschmeckt hat, sagen Sie es Ihren Freunden, wenn nicht, sagen Sie es uns. In diesem Sinne, wenn ihr den Podcast gut findet, unbedingt eure Freunde damit zutexten. Und wenn es euch nicht gefallen hat, schickt Privatnachrichten über nicht.de. Aber viel wichtiger ist die Mund-zu-Mund-Propaganda, damit Leute diesen Podcast kennenlernen.
So sieht's aus.
Danke, danke für alle Kommentare und Sterne, Sternabgaben, richtig. Ne?
Jawohl.
Ne, jawohl. Das klang gerade wie Bud Spencer, jawohl.
Ja.
Lass ihn mal ausreden. Ja gut, sehr schön. Übrigens Lutz, ich weiß nicht, ob das der richtige Punkt jetzt ist, aber ich würde sehr gerne, ich hatte es eh vor und jetzt fällt es mir ein, einen Filmtipp raushauen.
Oh, ja, bitteschön.
Ja, wurde mir empfohlen. Mhm. Ich war nicht skeptisch, aber ich war nur skeptisch, ob ich jetzt Bock auf einen Film habe.
Ja.
Ich bin aber ein riesen Trailer-Fan. Also es gibt ja Menschen heutzutage, die sagen, Trailer sind mir zu lang, verraten alles. Mir ist das scheißegal. Es gibt 5% aller Filme, wo ein Trailer wirklich den Film kaputt macht, das Erlebnis.
Ja.
Ich bin so krass, man kann bei mir sogar nicht spoilern. Also du kannst mir auch einen Film verraten und ich würde ihn trotzdem gucken, außer The Sixth Sense oder die üblichen Verdächtigen. Ich hole zu sehr aus, mir wurde ein Film empfohlen. Athena, auf Netflix gibt's den. Athena wie die Stadt in Griechenland, nur mit A am Ende, deswegen Athena. Athena ist eine Siedlung in Frankreich, ich glaube ein Vorort von Paris im Film.
Ja.
Und da wird ein, also es geht um vier Brüder, einer wird von der Polizei erschossen, das ist schon so sehr malträtiert mit Gewalt, dass er stirbt. Und dann brennt's. Athena brennt. Und ich weiß noch nicht ganz, was ich von dem Film halten soll, weil ich weiß noch nicht, wie gut ich ihn finde. Aber auf jeden Fall finde ich ihn sehr, sehr, sehr gut. Die Frage ist nur, ob er sogar in bestimmten Punkten nach meiner Meinung das Prädikat Meisterwerk bekommt.
Ja.
Weil es ist wirklich leider hier und da nach meiner Meinung, ich bin kein Filmnerd, aber nach meiner Meinung wurde hier und da eine Chance liegen gelassen, dass es auf jeden Fall ein Meisterwerk ist. Aber trotzdem sind einige Punkte auf jeden Fall Meisterwerk. Allein die ersten 10 Minuten sind der absolute Knaller. Also wirklich richtig, richtig, richtig geil.
Hat einen goldenen Löwen bekommen.
Ah, ist das so?
Ja, ich guck gerade.
Ah, okay. Ja. Also auf jeden Fall habe ich die erste Minute eine Verschnaufpause am Anfang des Films. Ab der ersten Minute, 10 Minuten, bam. Das ist eine Mischung aus The Raid, Mad Max und alle anderen möglichen Filme aus Frankreich, die diese Parallelwelten in den Banlieues thematisieren.
Ja.
Aber boah, die ersten 10 Minuten haben mich wirklich umgehauen. Ich habe nach 10 Minuten zurückgespult und wieder geguckt.
Ach du Schande.
Ja, aber in Action-Hinsicht. Es ist eine Einstellung, 10 Minuten lang, nicht eine Einstellung, also eine Kamerafahrt, ohne Schnitt.
Wie hast du das denn früher gemacht, wo die Filme noch im Kino liefen? Über zum Vorführer gegangen und, ey, mach doch mal zurück, Alter. Du sollst da zurück machen. Abstimmen, wer will noch mal gucken?
Ich! Eigentlich, lustig hätte er es so gemacht, aber es gab bisher keinen Film, wo der Anfang mich so umgehauen hat.
Tatsächlich?
Also, okay. Ja, also man hat wirklich, ich übertreibe es ein bisschen, ne, aber der Film hat wirklich, die ersten 10 Minuten hast du keine Verschnaufpause. Also ganz am Anfang sagt einer der Brüder in die Kamera, um meinem Bruder zu gedenken, der von der Polizei getötet wurde, bitte ich jetzt um Ruhe. Das kommt direkt am Anfang.
Okay.
Und das ist die letzte Verschnaufpause für lange Zeit. Dann brennt's. Der Film brennt wirklich. Ja. Wo ich jetzt noch mutmaße, ich werde den Film nochmal schauen.
Ja, ich gucke mir auf jeden Fall jetzt auch an. Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
Ja, wo ich mutmaße, dass die eine Chance liegen gelassen haben, hier und da mal, dass die vielleicht sagten, zu sehr auf Action gesetzt, weil zwischendurch mal eine Verschnaufpause, wo man irgendwie die Person ein bisschen mehr kennenlernt, aber man lernt sie kennen. Also da bleiben keine Fragen offen. Okay. Aber irgendwie ein bisschen hier und da ein bisschen mehr Tiefe, aber nicht im Sinne von, oh, ich bin jetzt der Filmforum-Fan und Programmkinofilme. Ja, ja, ja. Filmforum ist ein Kino in Duisburg. Aber auf jeden Fall, guckt den Film einfach. Es ist wirklich mindestens phasenweise ein Meisterwerk. Und ich musste jetzt eine Nacht drüber schlafen, zwei Nächte drüber schlafen und dann wieder gucken und dann mal schauen.
Wow. Brutal und keine Pause habe ich jetzt auch nochmal geguckt.
Ja.
Und zwar eine Serie.
Jetzt kommt's.
Von der du vielleicht auch schon gehört hast. Gangs of London.
Gehört auf jeden Fall, ja.
Ja, läuft auf Sky. Ist also unfassbar brutal. Ich glaube, es gibt keine brutalere Serie weltweit, die ich bisher gesehen habe.
Ja, okay.
Also so brutal, dass du sagst, okay, das sind alles Soziopathen und Psychopathen, die sich da kloppen. Also ja. Es ist so absurd brutal. Sowas habe ich noch nicht gesehen.
Also,
aber
ja.
Story halt auch enorm spannend.
Okay.
Ja.
Du willst aber nicht spoilern, wie es scheint.
Ich will nicht spoilern. Es geht um Undercover Cop. Der versucht, in der Unterwelt quasi ein Netzwerk auffliegen zu lassen und gerät dann letztendlich zwischen die Fronten.
Also das was kann ich man jetzt so nicht gedacht hätte, aber es klingt ja danach, der Film spielt im Hier und Jetzt und nicht im 1705.
Nee, der spielt im Hier und Jetzt.
Okay, sehr gut.
Weil schwarzer Hauptdarsteller, wenn man das erwähnen muss, keine Ahnung, aber es ist sehr, sehr geil. Sogar auf Deutsch funktioniert's.
Ja, klingt und interessant.
Erste Staffel ist schon quasi länger am Start und die zweite läuft jetzt gerade. Da sind jetzt die ersten beiden Folgen zu schauen.
Ja.
Und es hört halt nicht auf, es geht genauso weiter. Also ich dachte so, okay, ob sie das nochmal getoppt kriegen in der zweiten und dann legen die wieder los und du denkst, nun nimm doch mal den Daumen aus dem Auge.
Ach du Scheiße, ich wollte gerade fragen, was meinst du mit brutal?
Wenn du... Man will jetzt nicht den Leuten irgendwelche Gewaltszenen jetzt irgendwie in den Kopf setzen. Ja. Aber stell dir vor, du hast einen Aschenbecher und du hast einen Regenschirm. Und du könntest einen Aschenbecher nehmen, um einen außer Gefecht zu setzen. Aber die würden alle, die sich da kloppen, würden alle den Regenschirm nehmen und den von oben durch den Typen durchstecken. Es ist halt Martial Arts bis zum Anschlag. Mega geile Kamerafahrten. Regie ist brutal gut.
Ja.
Also ich kann es nur empfehlen, aber für diejenigen, die mit die Gewalt in der Form nicht gut abhaben können, ist das überhaupt nichts. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch über mich selber gewundert, weil ich ja Anfang des Jahres dann doch irgendwann zu viel Kriegsnachrichten konsumiert habe und einfach so komplett irgendwie Gewalt auch in Filmen überhaupt nicht mir antun konnte. Und jetzt ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, ob eine Abstumpfung da ist oder ob das so eine Verarbeitung ist, dass ich diese fiktive Gewalt, dass ich die auf jeden Fall gut ab kann, die tangiert mich nicht. So ein bisschen wie bei Tom und Jerry,
weißt du? Ja. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus abgestumpft und Kleve macht hart.
Ja, Kleve macht nicht hart. Ich glaube einfach diese Intensität von Kriegsbildern, wie man die, seit Februar halt um die Ohren oder besser auf die Augen kriegt, hat man vorher halt, glaube ich, noch nie gehabt.
Das kann der Grund sein, oder es könnte auch einen anderen Grund geben, weil wenn du jetzt Nachrichten über, in Anführungszeichen, normale Sender guckst, zeigen die ja zum Glück keine so schlimm, also was heißt zum Glück, aber man sieht ja nicht, du weißt schon, was ich meine, die Gewaltszenen, man sieht in der Regel nicht so gewalttätige Szenen wie im Film, aber man weiß halt, es ist echt.
Also die Nähe bringt natürlich auch diese brutale Realität
mit. Ja, genau, das ist der Punkt. Dass man sich bei einem Film vielleicht denkt, hey, das ist nur ein Film, Leute.
Mhm.
das vielleicht ist das der Grund. Ich habe keine Ahnung.
Mhm. Mir hat mal eine Psychologin erzählt, dass diese Tom und Jerry Filme wirklich für die Nachkriegsgeneration, die so viel Gewalt erlebt und gesehen hat, vor allem gesehen, ne?
Mhm.
Also dass diese Serien produziert wurden, weil die Leute halt irgendwie diesen Wahnsinn irgendwie verarbeiten mussten.
Ach du Schande, krass.
Also da gibt es 1000 Theorien, ne? Also da hat, glaube ich, jeder, also gibt es auch ganz viele Artikel dazu, weil das sind natürlich, wenn man es, man muss halt immer sagen, okay, ich gucke jetzt irgendwie einen Film und ich weiß, es ist Fiktion und die Gewalt, die da passiert, die ist nicht echt. Das ist bei Tom und Jerry auch offensichtlich, weil es nun auch noch gezeichnete Charaktere sind.
Ja.
Aber dass ein Kleinkind, was Tom und Jerry guckt, vor allem in der Intensität, wie man es heute könnte, dass die dann irgendwie durchdrehen oder aggressiv werden, da bin ich fest von überzeugt. Und dass die auch nicht unterscheiden können, wenn da ein Hammer auf dem Tisch liegt, dass der andere dann nicht wieder aufsteht nach 2 Minuten. Ne?
Ja.
Aber worauf wollte ich hinaus?
Abstumpfung durch Filme.
Genau. Ja, Abstumpfung auch durch Realität, ne?
Ja, richtig. Also ich kann mir das, wie gesagt, so erklären, Laienerklärung, dass man sich sagt, Leute, es ist nur ein Film. Aber das klingt schon sehr brutal. Ob ich jetzt Bock drauf habe, auf so sehr brutale Filmszenen, auch wenn es nur ein Film ist.
Ist eine Serie. Das ist ja nicht
so. Serie. Ja, ach du Schande, noch schlimmer.
Ja.
Da weißt du ganz genau, das hört gar nicht mehr auf.
Aber es ist halt ultra, also es ist natürlich Martial Arts und deswegen ist natürlich auch keine Schlägerei irgendwie nach 2 Schlägen zu Ende. Da müssen natürlich die Fetzen fliegen.
Ja, und ich kenne sogar den Trailer, jetzt wo du sagst. Ich glaube, ich habe schon mal den Trailer gesehen. Gangs of London mit Martial Arts, aber ich habe die Serie noch nie gesehen.
Ja.
Ja, gut.
Auf jeden Fall, wer sowas mag, kann gucken. Und Bullet Train habe ich gesehen. Und das war eine sehr gute Entscheidung, sich den anzugucken.
Okay, weil?
Bullet Train hat richtig Spaß gemacht. Auch natürlich viel Klopperei, aber auf einer, auf einer lustigen Bud Spencer-Ebene.
Ah, okay.
So würde ich es mal sagen. Ja.
Also ich finde den Trailer ist sehr, sehr gut. Grandios.
Ja, Trailer ist gut. Ist gefühlt auch ein bisschen Guy Ritchie-mäßig alles.
Ja.
Grafisch cool aufgearbeitet, ein sehr lustiger Brad Pitt, der wirklich durchgehend lustig ist. Es gibt nur eine Szene, wo ich finde, da ist es dann halt schwierig. Und es ist nun mal sowieso schwierig für einen wirklich gut aussehenden Mann, egal welchen Alters, da immer lustig zu sein.
Ich weiß, wovon du redest.
Das ist ja gerade das Geniale an deiner Performance, dass du das hinkriegst. ich nenne es ja immer den Markus-Lanz-Effekt.
Ja.
Markus Lanz und Humor sind natürlich dann wirklich 2 Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, weil er hat nie gebraucht bei dem Aussehen. Das ist meine Theorie.
Ja.
Gut, es gibt eine Szene, da finde ich, ist Brad Pitt einmal drüber.
Mhm.
Ansonsten funktioniert es hervorragend.
Du willst die Szene jetzt nicht verraten, du brauchst die Spannung.
Doch, die Szene kann, also doch, es ist so eine bekannte klassische, ein so bekanntes klassisches Setting. Ruheabteil im Zug und die beiden wollen die ältere Dame, die 3, 4, 5 Sitze hinter ihnen sitzt, nicht stören, versuchen sich aber umzubringen.
Ja.
So. Und immer wenn sie Scht macht, machen die natürlich lustige Gesichter und versuchen zu überspielen. Und da ist Brad Pitt ein bisschen drüber, finde ich.
Ja, okay, ja. Da hat ja jemand mit der Lupe nach Fehlern gesucht, der ekelhaft.
Ja, nee, das ist ja gerade das. Nee, das ist ja einfach so ein Bauchding, oder?
Ja.
Wenn es dann so, oh, cringy. So, wenn es da so ein bisschen hochkommt.
Den Film will ich auch unbedingt schauen. Hast du den im Kino gesehen oder Streaming?
Nee, ich bin zurück, ein halbes Jahr zurückgereist, Junge. Den gibt es jetzt schon bei Sky.
Ah, okay.
Bald auch in Duisburg.
Sehr gut. Sehr gut.
Wenn der Bahnhof dann fertig ist und die neuen VHS dann zu euch geliefert werden können.
Ich freue mich schon, ja.
Das dauert noch kurzes Ding für Duisburg. Strack Zimmermann hat was gesagt, eine Info rausgehauen, die du jetzt überall einbringen kannst.
Jetzt kommt's, okay.
Es ging um China
und
um die Seidenstraße. Und Strack Zimmermann sagte, Duisburg ist das Ende, der Duisburger Hafen ist das Ende der Seidenstraße.
So.
Also jetzt habt ihr doch wirklich ein Ding, worauf ihr auch mal irgendwie weltweit verweisen könnt, oder?
Ah ja, okay, du erwartest jetzt von mir Begeisterung, aber das wissen die Duisburger ja schon. Also wir wissen ja schon, dass wir China gehören. Die Duisburger wissen das seit Jahren schon. Also du siehst hier wirklich sehr viele Chinesen, die wirklich nicht negativ auffallen.
Aber es ist doch was, ist doch immerhin was.
Ja, natürlich. Ja, ja.
Big Trouble in Little China, jetzt mit Abdel Karim.
Es ist wirklich nach meiner Meinung in 30 bis 50 Jahren spätestens ist Duisburg Chinas Hauptstadt in Europa.
Ja, wenn da nicht der Klimawandel in 50
ja,
Jahren
das,
da
ja, ja, da
muss Strich durch die Rechnung macht, nicht wahr?
Ja, ja, richtig, nicht. Aber der Satz.
Ja, also ohne, Satz, ohne mich ankleben zu wollen, aber da würde ich dann doch mal ja, gern drauf verweisen.
Aber der Satz von Strack-Zimmermann, wenn sie das sogar schon sagt, also wer sie jetzt nicht kennt, von Coolness-Faktor würde ich sagen, die deutsche Clint Eastwood.
Auch frisurentechnisch.
Ja, Frisur auch.
Deutsche
ja,
Clint Eastwood, ja. Ja.
Und ihr Blick, wenn sie sich angegriffen fühlt ja, oder wenn sie kurz davor ist zu kottern. Aber ja, gut, ne, das Ende der Seidenstraße Duisburg. Wir wussten es schon, aber jetzt ist es amtlich. Danke nochmal an Frau Strack-Zimmermann. Deswegen wundere ich mich, dass du nicht öfter hier vorbeischaust.
Sie?
Nee, du.
Ich?
Ja, ja.
Ja, nee, du, wie gesagt, ich war ja schon oft da und also wir haben da ja auch schon oft drüber geredet.
Ja.
Also so ein Bahnhof ist ja, der Bahnhof und die Taxifahrer sind ja so ein bisschen die Visitenkarte der Stadt.
Ja.
Köln hat es hingekriegt, der Bahnhof könnte sonst wie aussehen. Man hat immer noch den Dom, wo man dann quasi drauf zuläuft, wenn man den Bahnhof verlässt. Das hat Duisburg nun mal nicht.
Ja.
Aber es hat nette Taxifahrer, muss man sagen.
Nette Taxifahrer und wenn du vorne rausgehst, Haupteingang, dann ist es der Posmusplatz.
Ist das da, wo der Döner ist?
Nee, den gibt's an beiden Seiten, das ist in Duisburg. Da gibt's an beiden Seiten Döner.
Ja.
Es ist die andere Seite, nicht da, wo wir standen. Der Haupteingang ist woanders. Also wenn du dachtest, das ist der Haupteingang, hast du echt ein ganz schlimmes Bild von Duisburg. Das ist ja offensichtlich der Hintereingang, mein Freund.
Ich dachte, wäre der Haupteingang. Ja,
nein, der Haupteingang, da musst du echt nochmal kommen. Da kriegst du Gänsehaut.
Ich hab jetzt auch so einen rotzfrechen Artikel gelesen von der Duisburger Zeitung. Die haben doch jetzt diese Milchplastikfassade, diese Wände, weißt du?
Ja, ja.
Weißt du, was die Redakteurin schreibt, wo sie jetzt diesen Schrott abgerissen haben, schreibt, die Kultfassade ist weg.
Ja, die lügt.
Die Kultfassade.
Ja, ja. Ja, sie hat gelogen, muss man leider so sagen.
Also wie kann man sich das denn alles schönreden?
Ja.
Da muss echt was passieren. Aber Taxifahrer echt cool. Weißt du noch, als da war auch, glaube ich, Trepper Nuttenkoks war in Duisburg.
Ja.
Die großen Nummern. Und dann bin ich da hingefahren und hatte...
Ganz kurz zur Erklärung, Nuttenkoks ist ein Programm, nicht, dass ihr denkt, das ist eine Duisburg-Beschreibung.
Genau, ist ein Programm, Nuttenkoks und frische Erdbeeren, gibt es jetzt auch schon einen zweiten Teil, genau, wo ich dann mit beteiligt war,
ja,
inhaltlich. Und bin da hingefahren und Trepper sagte noch, guck mal hier, das Abendgarderobe, zieh mal einen Anzug an oder sowas. So.
Ja.
Hatte noch irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit und dachte, ich gehe noch was essen. Vorher und sagt zu dem, wie heißt diese große Halle? Heißt die Merkurhalle in Duisburg?
Nee, es gibt, glaube ich, die Mercatorhalle und das,
genau,
Marientortheater.
Die war's. Genau, ja, die Mercatorhalle war's.
Ja.
Und der Taxi sagt dem Taxi, fahr mich irgendwo hin in der Nähe von der Halle, wo ich essen kann. So. Und ich weiß nicht, welche Straße das in Duisburg war, aber ich war der einzige Blonde in einem Anzug.
Das kann überall in Duisburg gewesen sein.
Nein, das war schon wirklich so. Also komm, ich komme aus Ehrenfeld. Das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich jetzt komplett irgendwie nichts mit zu tun hätte. Mit so einem Stadtbild. Aber da ist es mir aufgefallen, dass ich wirklich der Einzige war.
Ja, überrascht mich nicht. Ich frage mich auch ab und zu, wie das möglich ist in einer Stadt in Deutschland. Aber Duisburg kriegt das wirklich sehr gut hin. Echt Multikulti. Und was ja viele Urdeutsche, das muss ich jetzt nur so für mich loswerden, nicht wissen, dass diese ganzen Nicht-Blonden nicht miteinander verwandt sind. Das sind ja dann untereinander zig unterschiedliche Menschen, die miteinander nichts zu tun haben. Aus allen Ecken der Welt. Und sehr, sehr viele, einen Großteil sogar, hier geboren.
Ja. Sehr, ja.
Übrigens, Wolfgang Trepper, ganz kurz, nächstes Jahr im Sommer, an alle Duisburger, die zuhören, große Jubiläumsreihe im Landschaftspark Nord. Macht euch schlau über Internet, Termine stehen fest. Ich sehe überall Werbung. Und frage mich, warum er mich nicht eingeladen hat. Aber ich freue mich sehr. Ich wünsche ihm viel Glück und alles Gute. Jubiläumsreihe im Landschaftspark Nord in Duisburg.
Das ist halt so, weißt du, es kann da nur ein Star aus Duisburg geben. Und er weiß, dass ihr gleichwertig für diese Stadt steht. So. So, da war Tünnes und Schäl in Köln sind, seid ihr beiden dann für Duisburg so ein bisschen. Und da kann es nur einen geben, weißt du?
Ja, das kann echt der Grund sein, verdammt nochmal. Mhm. Ich glaube, ich muss auch mit ihm reden. Über Freunde.
Ach ja. Hauptsache,
er hat Spaß.
Du behältst deinen blauen Haken, mein Freund.
Sehr, boah, da hast du echt eine Sache angesprochen, jetzt einfach mal so, die mich sehr beschäftigt seit 2 Tagen.
Jetzt kommt die Computerecke von Nicht, Nicht, Nicht. Ja, Abdel.
Ja, ihr hört es schon raus.
Wie sieht's denn jetzt aus?
Lutz schreibt.
Elon Musk ist auf Twitter.
Ja.
Jetzt haben, glaube ich, alle vorher versprochen, sie würden ja Twitter verlassen, wenn Elon Musk übernimmt.
Ja.
Ist doch richtig.
Ja, also ich weiß nicht, ob es alle waren. Ich weiß auch, was du meinst. Viele haben schon angekündigt, Leute, das ist für mich der endgültige Grund, wegzugehen, wenn er den Laden hier übernimmt.
Mhm.
Und ich vermute ganz stark, dass viele ihre Meinung geändert haben. Aus welchen Gründen auch immer. Und immer noch am Start sind.
Ja.
Ja.
Warum wohl? Ich glaube, wir werden der Sache nicht gerecht, wenn wir nicht die Dramatik, die jetzt die ganze Zeit da mitschwang, mal den Leuten, die nicht auf Twitter sind, vielleicht mal näher bringen.
Ja, stimmt.
Also
ja.
Georg Restle, der halt immens schon ganz klar darauf hingewiesen hat, wie gefährlich es ist, wenn Elon Musk übernimmt, hat bei ein paar Tagen getwittert, hier bleiben. Solange demokratischer Disput noch möglich ist. Unterdrückte noch Stimmen haben. Ungehörte noch gehört werden. Der Hass nicht gesiegt hat. Es braucht Gegenstimmen. Auch hier. Ich bleibe. Noch. Es waren ganz viele Punkte dazwischen, die ich hoffentlich gut mitgelesen habe.
Ja, ich finde Restle echt cool.
Danke für die epochale Musik, lieber Till. Hervorragend.
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde Restle echt cool. Aber dieser Tweet hat mich so ein bisschen zurückgeworfen in die Gladiator-Zeit mit Russell Crowe oder andere Filmhelden. Lutz, ich will nicht unverschämt sein, aber kannst du bitte nur für mich diesen Tweet nochmal vorlesen, bitte?
Nein, nicht nochmal. Nein, ich habe noch einen anderen, den ich vorlesen kann.
Ah, okay, boah, der Restle-Tweet ist echt der Hammer. Ich habe Gänsehaut.
Ich hatte doch eben noch einen. Ich sag's euch ehrlich, mir ist das zu mühsam mit Mastodon. Ich lege mir vielleicht einen Account zu, aber ich bleibe hier. Bis zum bitteren Ende.
Ja, finde ich gut.
Also man fragt sich, ob die Leute da jetzt irgendwo in einem Schützengraben liegen oder ob die einfach nur eine Plattform wechseln müssen.
Ich weiß, was du meinst. Ja, der Restle-Tweet bleibt unschlagbar. Das ist wirklich der Held, der sich opfert.
Ja.
Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich bekomme sie ja auch mit.
Zumal sich Restle auch schon, wenn man mal genau schaut, schon bei Mastodon angemeldet hat. Ne?
Oh, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja. Doch. 28. Oktober.
Ja, okay, ja. Ach du Schande, also doch quasi mit der Übernahme, ich dachte, er ist schon länger dabei, mit der Übernahme von Musk hat er schon gehandelt.
Ja, also am 28. hat er sich hier wohl bei Mastodon angemeldet und am 29. hat er geschrieben, er bleibt so lange noch, wie es geht halt. Ne?
Aber du hast leider vollkommen recht, ich glaube, Menschen, die nicht auf Twitter sind, und wo ich sagen kann, bitte meldet euch nicht auf Twitter an, wenn es nicht sein muss. Es gibt echt bessere. Also Twitter ist eine Seite für Menschen, die sagen, boah, mein Tag lief echt super, echt cool, ich muss wieder runterkommen. Dann ist Twitter genau richtig. Und da gab es gerade die große Debatte, ich muss das nochmal kurz wiederholen. Wenn Elon Musk den Laden übernimmt, er ist so rechts, er ist so Fake News, er ist so asozial, er ist so gegen Grundgesetz und gegen Menschenrechte, dann verlasse ich die Plattform. So. Mhm. Und genau das passiert jetzt nach meinem Überblick nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Ich persönlich finde es gut, dass die Menschen die Plattform nicht verlassen, weil dann wird es langweilig. Wenn man so eine Plattform hat, wo nur Schulterklopfer gegenseitig, alle haben dieselbe Meinung, dann wird es langweilig. Und ich habe mir gesagt, ehrlich gesagt, ich lasse mich überraschen in den nächsten Wochen, aber was soll Musk jetzt machen, was Twitter noch schlimmer macht? Ich finde, Twitter war schon wirklich ganz unten angekommen, was Debatte und Diskursfähigkeit angeht. Also viel schlimmer kann das gar nicht werden. Es gab natürlich Leute, die haben gesagt, Leute, entspannt euch, Musk darf gar kein Interesse daran haben, dass es mit Twitter den Bach runtergeht, weil Werbeeinnahmen sind wichtig und keine fette Marke wird da Geld investieren, wenn das eine asoziale Plattform ist. Mhm. Stimmt. Für mich, ich habe Tweets von Elon Musk gelesen oder Elon Musk. Für mich sind seine Tweets der Hauptgrund.
Bin ich schon verangekackt worden.
Ach du Scheiße.
Elon.
Ich nenne ihn Elon Musk. Auf jeden Fall, wenn es einen Grund gibt, warum Marken absteigen, dann sind es die Tweets von Elon Musk, weil er ist für mich, seine Tweets sind wirklich the definition of Troll. Der trollt ja wirklich durchgehend und immer da, wo am meisten Gegenwind kommt, in die Richtung tweetet er. Also ich bin mir sicher, wenn jetzt die eine Seite, wenn es, sagen wir mal, es gibt nur zwei Seiten, wenn es die eine Seite sich nicht mehr aufregt und jetzt die andere Seite sich anfängt, über Twitter, über Musk aufzuregen, dann wird er nur noch die trollen. Also für mich ist das einfach ein super reiches Kind, das Spaß hat. Mhm. Leider auch mit sehr gefährlichen Sachen. Also ich glaube, der geht auch über Leichen.
Meinst du?
Ja,
dass so, also Leute mit so Macht und sowas, dass die da ja nicht immer ganz gerade hingekommen sind.
Ich vermute das ganz stark. Also ich bin gerade dabei, etwas zu entlarven, wie du merkst. Mhm. Nein, man hat auch schon hier und da seine ersten Amtshandlungen mitbekommen. Natürlich kennt man nur eine Seite und nicht beide. Also es ist, man darf es nicht unterschätzen, ne? Aber ich bin Also ich bleibe auf jeden Fall auf Twitter. Stand jetzt.
Aber also, es ist nun mal einfach eine unfassbar theatralische Plattform, Twitter.
Das auf jeden Fall. Ich finde sie vor allem negativ. Leider ist die Energie da sehr negativ. Leider, Gottes, damit meine ich auch mich selber. Also, oh, der Selbstkritische. Miau. Mhm. So generell ist Debatte, Diskursfähigkeit, darum geht's ganz selten auf Twitter. Also leider, das ist einfach Fakt. Man muss nur die Tweets lesen von Menschen, die im wahren Leben super sympathisch, hochintelligent und abwägend zuhören, sich versuchen, in die Position des anderen hineinzuversetzen, sind auf Twitter auf einmal so, nee, nur ich habe recht und du nicht. Und zumindest diesen Punkt, Debatte und Diskursfähigkeit, kann nach meiner Meinung Elon Musk gar nicht so krass verschlimmern. Der ist schon ganz unten angekommen.
Der Mensch tickt doch überall gleich. Wenn das Kollektiv sagt, wenn das und das eintritt, dann gehe ich weg.
Ja.
Weiß ich nicht. Wenn jetzt der und der Vermieter diese Hausgemeinschaft kauft, dieses Arschloch, dann ziehe ich hier weg. Sagen alle vorher.
Ja.
Und dann, wenn es los, Wohnungsmarkt gerade und ich habe jetzt auch hier Kind gerade in der Kita angemeldet. Und dann am Ende bleiben dann doch alle da. Aber dieses Gekrähe vorher, ne?
Ja.
Revolution und und auch mit welchem Pathos dieses Ding dann da behandelt wird. Es tut mir leid. Also ich glaube, wenn man da wirklich wirtschaftlich abhängig ist davon, dann kann man das schon nachvollziehen. Und da gibt's ja einige, für die das jetzt wirklich noch neben den ganzen anderen Krisen, die gerade vorherrschen, natürlich wirklich ein Desaster bedeutet, wenn die halt nicht mehr diese Reichweite dann haben. Aber auch damit wird man jetzt leben müssen, dass vermutlich vor allem die großen Accounts dann doch einige verlieren werden.
Das auf jeden Fall.
So wird zumindest kommuniziert gerade.
Ja, ja. Und natürlich darf man noch nicht vergessen, ich habe jetzt keine empirischen Daten zur Hand, aber diese Reichweite entsteht ja oft erst dadurch, dass man sich gegenseitig triggert und reizt. Also wenn du jetzt auf einer Plattform bist, wo die meisten zivilisiert sind aus der Definition derjenigen, die da sind und die wirklich dieselbe Meinung haben oder wirklich pro Grundgesetz, was ich alles schön finde und toll, unironisch natürlich, dann entsteht auch keine krasse Reichweite. Es müssen ja erstmal 500 Leute, die dich scheiße finden, dich retweeten und über dich auslassen, damit die anderen sagen, nein, der hat recht und so weiter und so fort. Aber sagen wir, du bist in einem Raum und sagst 10 Leuten, hey, Köln ist ein geiler Verein und alle 10 sind Köln-Fans, dann entsteht keine Diskussion. Dann sagt man ja, geiler Typ. Aber wenn
wenn du mit vernünftigen Menschen zusammen bist, selbst mit 100 vernünftigen, intelligenten Menschen, dann wird doch jeder sagen, der FC ist ein geiler Verein.
Ja, ich gebe zu, der Vergleich hinkt auf allen Seiten.
Ja,
schade.
Mit Bielefeld hätte ich es verstanden, Abdel. Wirklich.
Ach, die Bielefelder brauchen echt, weiß ich nicht. Ach, komm, über Arminia will ich jetzt nicht reden. Ich gönne denen die Pause.
Was ist denn jetzt mit deinem blauen Haken? Weil, also für diejenigen, die es nicht wissen, jetzt einfach mal unsere 100.000 Abonnenten, die jetzt Abdel nur als Podcast-Star kennen. Abdel ist natürlich auch ein Internetphänomen.
Ja, danke, dass du das aussprichst, weil ich werde
gerne
draußen angesprochen. Hey, bist du Rogan? Ich sage, nee, beruhig dich. Ja. Ja, ich bin echt ein Internetphänomen. Ich bin der erste Influencer Deutschlands, kann man sogar sagen. Und meinungsbildender Internet-User. Und die blaue Haken-Story, es gibt so Gerüchte, die kostet angeblich demnächst 19,99 im Monat.
Ja.
Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn du auf meiner Seite auf Twitter bist, merkst du, ich habe mich eh so ein bisschen von Twitter losgelöst, weil es ist echt eine Seite, die einen runterzieht. aggressive Grundstimmung. Und ob ich dann bereit wäre, dafür 20 Euro im Monat zu zahlen für so einen blauen Haken, dann sollen sie den gerne haben, den blauen Haken. Den brauche ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Ja, geht natürlich darum, sich von Fake-Accounts abzusetzen.
Ja, aber da gibt es jetzt sich
Möglichkeiten. Wenn da jetzt 5 Leute losziehen, pappen sich ein Bild von dir in den Account und sagen, ich bin's, Ibims, der Update.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das kann man auch anders regeln. Nach meiner Meinung soll man nicht so gierig überall nach den Cents suchen. Cents.
Kostet halt. Netflix ist jetzt auch vorbei.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber wenn es wirklich nur darum geht, einen Fake-Account auszuschließen, dann eine einmalige Gebühr für das Nachweisen der Person, kann ich verstehen. Oder einen einmaligen Betrag, den man dann zahlen muss. Aber jeden Monat 20 Euro, damit man jeden Monat weiß, es ist Abdel Karim.
Du kannst bestimmt auch alles auf einmal latzen für die nächsten 5 Jahre. Der würde damit sich reden lassen.
Ja, ja, sehr gut. Ich lasse mich überraschen, es ist gerade erst alles passiert. Ich glaube, es wird jetzt viel zu viel sinnloses Zeug. Ich warte einfach ab. Also ich hätte kein Problem damit, in einem Monat zu sagen, so, ich bin hier raus, wird mir alles zu viel. Hätte ich kein Problem mit.
Ich gehe wieder zu Facebook, Freunde.
Ja, warum nicht? Haben mir die letzten Monate viele gemacht. Mir fallen jetzt keine Namen ein, aber die letzten Monate hat man ja immer wieder gesehen, dass jemand Twitter verlassen hat. Weil es echt, ich wiederhole mich, Diskursfähigkeit ist da gegen null, stand jetzt. Also viele haben schon vor Musk gemerkt, nee, das ist hier alles zu viel Kopfschmerzen, ich gehe weg. Deswegen, für mich wäre es wirklich kein Problem, da auszusteigen.
Ja.
Ich bin halt ein krasser Typ.
Apropos krasser Typ, vielleicht noch abschließend, ich habe Massive Talent gesehen.
Ja.
Um einen kleinen Sprung nochmal zurückzumachen. Auch hier, Trailer hat dann doch sehr viele Gags schon gehabt des Films.
Ja.
Muss ich mal sagen. Mhm. Und eine Stunde 43, Abdel, ist überhaupt nicht begründet. Da könnte man total geil 90 Minuten draus machen.
Ja, ja, bist du auch einer von den Typen, die eine Stunde 43 erstmal umrechnen, in wie vielen Minuten sind das zusammen?
Ja, ja, manchmal
ja,
schon.
Ja, ich auch gerade, habe ich das gemacht. Ja, du hast recht, ja, schon seine Längen. Ich finde den Film alles in allem trotzdem gut.
Ja.
Und der Nebenstar finde ich super. Aber ich weiß, was du meinst, der Trailer hat echt...
Der hat mich ein bisschen an Marco Rima erinnert, der Nebenstar.
Ja, Mann, ja, jetzt wo du sagst,
der hat auf jeden Fall die Marco Rima-Aufgabe da gehabt in dem Film.
Ja.
Ich glaube, der hat bei, Drogenkartell.
Narcos?
Narcos hat er, glaube ich, einen von den Cops gespielt.
Ah, okay.
Naja, ja. Und da war er halt als der Lustige, aber er hat mich halt die ganze Zeit an Marco Rima erinnert. So.
Du hast leider vollkommen recht. Ja. Das ist wirklich Marco? Das ist wirklich, das ist doch.
Ich weiß nicht, an wem mich Sigmar Gabriel diese Woche erinnert hat, aber der hat auch wieder einen rausgehauen, ne?
Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich glauben soll. Also ich habe das gelesen und dachte mir, Kritik immer gerne, aber ich fand das alles in allem so ein bisschen, weiß ich nicht, wie man das einordnen kann.
Also grundsätzlich erstmal nicht verkehrt zu sagen, deutsche Überheblichkeit mal irgendwie anzuprangern, ist ja nicht verkehrt, weil die gibt es ja.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ganz, ganz offensichtlich.
Ja, ja.
Nur im direkten Bezug mit Katar wird es dann natürlich schwierig.
Wird es echt schwierig, ja.
Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Sigmar Gabriel hat sich dahingegen geäußert, dass er sagte, dass wir einem Land wie Katar einfach mal die Chance geben müssen, dass es sich entwickelt, und hat darauf verwiesen, dass 1994 Homosexualität in Deutschland auch noch unter Strafe stand.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, ja.
Und das ist natürlich, die Grundaussage ist ja gar nicht mal so verkehrt.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Wenn es jetzt nicht Katar wäre.
Ja, ja, richtig. Ja. Also ich finde, man kann mit dieser grundsätzlich nachvollziehbaren Nachdenklichkeit und Selbstkritik nicht Katar reinwaschen, die WM.
Nein,
das auf keinen Fall. Ne? Ja, ja. Aber viele haben auch gesagt, ja, also willst du damit sagen, Sigmar Gabriel, dass in Deutschland also auch 15.000 gestorben sind beim Bau des Stadions und so ein Scheiß, ne?
Also mit anderen. Ja, vor allem, dass Homosexuelle noch verfolgt wurden in 1994. Nur mal kurz so, für 1994 kam Der bewegte Mann in die Kinos von Ralf König, der Film, also der verfilmte Comic mit Til Schweiger. Also ein Riesenerfolg. Ich glaube, das war der erfolgreichste deutsche Film damals.
Ja. Ja, ja.
Und hatte ein durchgehend homosexuelles Thema. Also so weit war es da, so stand es damals um die Homosexuellen in Deutschland. War natürlich auch noch nicht alles auf dem heutigen Standard, vor allem nicht in ländlichen Regionen, aber dennoch kann man da, ist da, der Vergleich, der hinkt so massiv, der hat gar keine Beine.
Der Vergleich hinkt wirklich massiv. Trotzdem muss ich noch eine Sache loswerden. Mhm. An all diejenigen, die jetzt ganz stolz und auch berechtigt sagen, also sterben bei uns auch 15.000 im Stadion, willst du das damit sagen? Ja, der Vergleich hinkt, haben wir mittlerweile festgestellt. Trotzdem ist es nicht Deutschlands Anspruch, happy zu sein, weil man besser als Katar ist in vielen Punkten. Weil Deutschland muss sich vergleichen, ich kann das nur jedes Mal wiederholen, wenn ich klugscheißen darf, mit dem Grundgesetz. Das ist der Maßstab. Und gemessen am Grundgesetz, am Maßstab Grundgesetz, sind in Deutschland auch noch viele, viele Sachen, die noch verändert werden müssen, was aber nichts daran ändert, dass viel, viel, viel sehr, sehr schön sich entwickelt hat. Aber Maßstab ist das Grundgesetz und nicht schlimme Länder, wo schlimmere Sachen passieren. So, wollen wir mal loswerden.
Ja, und die Tendenz, über andere Länder einfach zu urteilen. Also die eigenen Maßstäbe zu nehmen und dann zu sagen, die machen es falsch oder wie können die so und so entscheiden. Natürlich ja. Nicht, was Menschenrechte betrifft, aber grundsätzlich sind wir ja auch dabei, England knallhart zu kritisieren, mit dem Finger drauf zu zeigen, sind dabei Frankreich jetzt, zumindest Scholz hat uns, so weit waren wir, glaube ich, schon lange nicht mehr von Frankreich weg, wie Scholz jetzt hingekriegt hat.
Ja, Scholz, also wenn er mal was sagt, ist es nicht immer nur eine Atempause. Mhm. Ja, das ist schon. Er hat aber sich jetzt gewagt, endlich die letzte Generation zu kritisieren.
Ja.
Und in einer Olaf Scholz'schen Art. Die Aktion ist bei mir nicht auf Beifall gestoßen. Ja. Ach, der Olaf Scholz, der Diplomat. Das ist einfach süß. Gut.
Olaf Scholz, selten lief es so schlecht.
So. Du schaust dir die Liste gerade an, ne? Ich auch.
Ja. Kannst du dir wohl vorstellen.
Ja.
Ich hoffe, du auch.
Ja. Also Kiffen wäre noch ein Thema.
Ey, Abdel, weißt du was?
Ja.
Wir haben es völlig vergessen. Das Beste und das Schlechteste der Woche.
Ach du Scheiße. Das nicht Beste und Schlechteste der Woche.
Willst du wieder anfangen?
Ich kann anfangen, bei mir ist es leider sehr kurz. Ich bitte um Verzeihung, bei mir ist es leider sehr, sehr kurz. Und ich habe gemerkt, diese Woche heute habe ich wirklich gemerkt, ich lebe zum Glück alles in allem in einer Luxuswelt. Das Beste der Woche, natürlich die Nominierung für die deutsche Komiker-Nationalmannschaft. Das Thema hatten wir schon. Deswegen kurz, also da habe ich immer noch Gänsehaut. Und das Schlechteste der Woche, und das ist wirklich ein Luxusproblem, ich habe 45 Minuten auf den Döner gewartet und ich dachte mir, also er sagte mir schon, Bruder, Döner dauert ein bisschen, ne? Ist so kein Problem, ich habe es nicht eilig. Habe ich mich hingesetzt, habe die Suppe weggeatmet in Zeitlupe, damit das ungefähr timingmäßig passt und nach einer halben Stunde kam der Döner nicht und der Kellner kam jedes Mal, hat mich gesehen, ging wieder und hat anderen Leuten ihre Sachen gegeben. Ich dachte mir, gut, ich warte mal. Wir hatten auch Blickkontakt. Und dann ganz am Ende bin ich zum Zahlengang. So, ich hatte eine Suppe, Döner kam leider nicht. Und das war nicht das Schlechteste der Woche, weil er hat mich ja gesehen und hätte sagen können, tut mir leid, Meister, Chef, Bruder,
Habibi.
Stammgast, Versager, Habibi, Fatty Twister.
Nationalspieler.
Ich mach die jetzt ein. Hat er auch nicht. Hört mal, was er gesagt hat.
Was denn?
Heute sorry? Ja, er hat gar nicht gefragt, ob ich den Döner noch will oder das fand ich schon ein bisschen so, dachte ich mir, okay. Ich hätte ihn eh nicht genommen, weil ich muss ehrlich zugeben, er hat intuitiv alles richtig gemacht, weil ich war nach der Suppe schon satt. Also Suppe essen und 20 Minuten sitzen bleiben, man ist satt. Aber es hat mich gar nicht so geärgert für mich selber, weil ich muss eh abspecken. Ich habe mir nur gedacht, der kann doch jetzt wirklich, der hat doch einen Laden, der gut läuft, der muss doch jetzt eigentlich wissen, dass man jetzt sagt, ja, sorry, ich mach die jetzt schnell ein. Nein, danke, ich bin schon satt beim nächsten Mal.
Also reden wir von einem Döner im Fladenbrot einfach.
Ja, richtig. Ja, gut.
Schade.
Es ist schade.
Das ist schon traurig.
Es ist wirklich, ich gebe zu, ich komme jetzt rüber wie ein Dönerspießbürger. Aber sich über sowas zu beschweren, es ist keine wirkliche Beschwerde. Es war nur so eine, wo ich mir dachte, da kannst du doch wirklich jetzt sagen, ich mach die jetzt ein. Nein, danke, ich bin satt, Bruder. Ich bleibe Stammkunde. Bleibe ich sowieso. Weil es ist sehr lecker. Trotzdem, dachte ich mir, schade. Aber du merkst Luxusprobleme. Es sind die Luxusprobleme, die uns oft den Tag versauen.
Tja.
Ungerechtfertigterweise. Spiele ich den Ball direkt an Lutz Birkner.
Ja. Das Schlechteste der Woche. Oder ja, Beste? Bitte.
Schlechteste, du
dir das Schlechteste. Ich habe abgelaufenen Porridge gegessen. Übel, oder?
Ja, es klingt sehr übel.
Bitter, bitter. Mm. Ich hatte ihn noch gesüßt und alles. Und neben dem Löffel, der war mit der bitter, weil was harmoniert denn da nicht miteinander? Und dann beim zweiten, den zweiten Bissen habe ich schon ausgespuckt und gedacht, okay, guck mal auf die Packung. Und dann war sie 2 Jahre war sie abgelaufen.
Ach du Scheiße, warst du wieder im Bunker so, oder was?
Ich war, ey, der stand im Regal. Man hat ja immer mal so Phasen, wo man sagt, ach, jetzt ernährst du dich mal irgendwie mal wieder eine Woche morgens nur vom Porridge.
Ja, okay, die Phase kenne ich nicht, aber sehr gut.
Ja, und dann ist die Packung aber nach einer Woche nicht leer.
Mm.
Und dann darf man da gar nicht ins Kopfkino fallen, weil wie schmeckt wohl Milbenkacke oder Heimchen? Schmeckt das so bitter?
Da bin ich überfordert. Da bin ich überfragt. Ja,
und das, also ich habe hier eigentlich so eine richtige Liste, was nicht gut war die Woche. Die Insekten sind wieder da, jetzt wieder Obstfliegen. Du kannst wieder kein Obst draußen stehen lassen. Es ist derselbe Kack wie im Sommer gerade.
Wir haben ja gerade
Sommer. Ich habe ja schon erzählt, dass ich zerstochen wurde und alles.
Ja.
Boah. Ach. Ich weiß es nicht, Abdel.
Ja, ich wundere mich jedes Mal, wie du das überhaupt meisterst, diesen harten Alltag. Nein, Spaß, aber Obstfliegen.
Und dann fällt noch das FC-Spiel, wird noch verschoben wegen Nebel. Also, was soll denn noch? Was denn noch?
Ja.
Scholz, was noch Ampel? Weißt du?
Ja. Das ist wirklich, es ist so eine harte Woche für dich, wie ich merke. Hm. Köln hat immerhin gewonnen, das Nachholspiel.
Ja, Gott sei Dank. Das war ein schönes Mittagsspiel.
Ja, Mann, ja. Um 13 Uhr, ganz tragisch.
Übel.
Ja. Obstfliegen kann ich nachvollziehen, habe ich hier auch. Bei mir kommen Obstfliegen ohne Obst in der Wohnung zu haben, ganz tragisch. Irgendwas stimmt da nicht.
Dönerfliegen.
Ich habe vor kurzem gelesen, ich nenne sie jetzt mal Fliegen oder Mücken, was auch immer,
ja,
die in der Vase sind, wenn man irgendwann mit Blumen gießt und ab und zu sind dann auch mal Fliegen, die dann so aufgescheucht werden.
Richtig. Heißt
Trauermücken.
Trauer?
Ja, warum auch immer. Oder ich irre mich gerade komplett. Trauermücken.
Vielleicht, weil die um Trauergestecke hauptsächlich.
Ja, kann sein.
Aufzufinden sind.
Auf jeden Fall. Angeblich sehr ungefährlich und sterben auch schnell von selber.
Das soll auch schon passieren. Ist schon mal von der Obstfliege verprügelt worden.
Ja, aber angeblich legen die bis zu 300 Eier, bevor sie sterben. Und wenn man sich darum nicht kümmert, ja, hat man ganz viele Mitbewohner.
Armer Kerl.
Und das erhöht die Betriebskosten, das muss doch nicht sein.
Ja, also deswegen, da muss was passieren. Es muss jetzt bitte, jetzt haben wir November, es muss was passieren.
Ja, wirklich. Ich freue mich sehr über diesen goldenen Oktober, den wir hatten. Aber irgendwie, es kann gerne so bleiben, aber irgendwie, es müsste auch ein bisschen kälter werden, damit wir uns ein bisschen auf den Winter einstimmen. Ne? Das ist ja wirklich.
In 4 Wochen ist der erste Advent, mein Freund, und ich habe Obstfliegen. Jetzt kommst du.
Wohin? Nein, Spaß.
Du kommst erstmal schön ins Krankenhaus und wirst geröntgt. So.
Ja. Das, okay.
Ich will heute auf jeden Fall Videos und Berichte haben von dir. Also ich werde nerven.
Ja, aber ich kann dich beruhigen. Videos kann ich machen, aber ich werde auf den Videos nicht zu sehen sein, weil ich spiele ja nicht heute.
Mhm.
Ich bin heute wirklich Mental-Supporter, das Lenkrad, der Ersatzreifen.
Es ist eigentlich schade, dass wir Dienstag aufnehmen, wenn das Spiel noch gar nicht gelaufen ist, weil das Schlechteste der Woche könnte ja eigentlich auch noch kommen, Abdel.
Ja, das könnte echt noch kommen. Ja. Du hast leider vollkommen recht, aber du darfst unsere Truppe nicht unterschätzen.
Ja. Und was noch schlecht ist, Abdel,
ich
kriege im Moment keine Cola hier. Also ich habe jetzt noch nicht alles abgeklappert, aber die normalen Anlaufstellen und Supermärkte, wo ich hingehe oder Kioske, es gibt keine Cola, weil die alle mit den Händlern, mit dem Hersteller verhandeln, weil die Cola-Preise wohl so durch die Decke gegangen sind und unter anderem Edeka sich weigert, jetzt Coca-Cola-Produkte zu kaufen.
Also das höre ich zum ersten Mal, diese Info. Das ist Cola-Knappheit in Deutschland?
Offensichtlich. Also zumindest hier in meiner Shoppingblase, wie ich es so schön sagen kann.
Ja.
Jetzt hatte ich noch im Lidl, hatte ich noch 2 Glas-Cola-Flaschen. Habe ich noch bekommen.
Glas-Cola, da
trägt man gerne nach Hause.
Ja, ist das schwer. Lohnt sich aber. Lohnt sich.
Schön die Literflaschen, wo jede Flasche allein nochmal ein Kilo wiegt.
Ja, aber die lohnt sich. Ich bin jetzt echt ein bisschen neidisch.
Ja.
So eine Glas-Cola, lecker.
Ja, aber das ist halt so, das war schon hart.
Ja, das ist also, ich würde
aber
auch.
Egal was ist, Abdel, ich bleibe. Noch.
Danke, Lutz, ja. sich den Widerständen entgegensetzen, ja, abwarten, geduldig sein, Zeichen setzen, ja, warten, noch.
Noch. Was war denn das Beste der Woche, Abdel, komm?
Das Beste haben wir doch schon.
Was war das denn bei dir?
Bei mir war das leider Gottes ganz eindeutig die Nominierung für die deutsche Komiker-Nationalmannschaft.
Ach so, das ist für dich. Ja, ja,
Lutz, das war nicht ironisch gemeint, das ist ein Lebenstraum, geht halb in Erfüllung.
Also ja, der, mach heute so viel Fotos, wie es geht. Ich will, Abdel, tust mir einen Gefallen.
Ja, bitte.
Machst du bitte, bitte, bitte ein Foto mit Carsten Kullmann und Thomas Zichon.
Wenn ich die erkenne, auf jeden Fall.
Das waren für mich, die 99er-Mannschaft war für mich als FC-Fan unter Ewald Lien, die Truppe, war für mich die beste FC-Zeit. Obwohl das jetzt natürlich auch massiv toll ist. Aber jetzt bin ich natürlich ein alter Mensch und denke mir, für die lange Leidenszeit, die ich seit den 70er Jahren hinter mir habe, das ist ja jetzt einfach nur eine Entschädigung, was jetzt gerade so passiert beim FC. Eigentlich müsste es ja wie bei Man City abgehen, ne? Dass da ein Großinvestor kommt.
Ja, ja, wenn es wirklich logische Entwicklung wäre, auf jeden Fall. Aber gut, ist halt Köln, ne? Also Zichon werde ich auf jeden Fall erkennen, das weiß ich, weil er den Spieler kenne ich. Kullmann, muss ich leider zugeben, ist mir völlig entgangen.
Aber Bernd Kullmann ist ja nur auch eine Legende.
Ja, das habe ich von vielen Köln-Fans gehört, deswegen den Namen kenne ich auf jeden Fall. Aber ob ich ihn erkennen würde.
Ihr seid Kollegen, er ist auch Nationalspieler, Bernd Kullmann.
Deswegen,
ja. Der war die Legende.
Ich schicke dir mal eine Karte gleich.
Um Overath, alle um Weltmeister haben die gespielt, alle um Overath.
Ja, das ist, nee, ich mache jetzt den Köln-Slang nicht nach.
Nee, bitte nicht. Nee, das würde ich dir raten, heute nicht zu machen.
Ja, nein.
Vor allem nicht im Franz-Krämer-Stadion.
Nein, auf keinen Fall.
Ja. Wie viele Tickets sind verkauft?
Das weiß ich leider überhaupt nicht. Ich rechne mit allem, weil ich rechne mit Undercover-Spiel vor 10 Leuten. Ich rechne aber auch mit Hexenkessel. Es ist das erste Spiel für mich als Nationalspieler. Ich kann das noch gar nicht einschätzen und überblicken.
Okay.
Die Tragweite dieser lebensverändernden Geschichte oder so ähnlich.
Ja, wer möchte, wir sind jetzt am Donnerstag, aber es gibt bestimmt noch Restkarten.
Kann sich in die Vergangenheit beamen, ja.
Man kann ja immer noch die Karten, die nicht gekauft wurden, kaufen, denke ich mal, oder?
Und aufkleben und sagen, ich war dabei, als Abdel angefeuert hat.
Nationalspieler wurde.
Richtig, ja. Sehr schön.
So, ich bin noch dran mit dem Besten, ne?
Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Was dieses Negative noch toppen kann in positiver Hinsicht.
Jetzt das Positivste der Woche. Eine lustige Story aus dem Zug, die dir auf jeden Fall gefallen wird. Ja. Ich fahre ja jetzt mittlerweile immer alternativ mit einem Zug Richtung Emmerich, der danach nach Holland rüberfährt. Also der Zug fährt von Duisburg aus nach Emmerich, dann fährt er ein bisschen langsamer, dann schmeißen wir alle, die nach Kleve müssen, schmeißen unsere Sandsäcke raus und springen dann raus. Und dann fährt er weiter nach Holland.
Ja.
Der Zug. So. Und es ist halt ein international gemischtes Publikum, weil du auch noch Zugreisende hast, die quasi von Düsseldorf mit dem Flugzeug angereist sind und dann über die Strecke dann, weiß ich nicht, nach Holland fahren.
Ja,
anreisen. So. Und die Maskenpflicht ist da tatsächlich zum Teil nicht bekannt. Weil überall in Europa gibt's die nicht mehr. Halt nur in Deutschland. Und die Schaffner haben da alle Hände voll zu tun und müssen ein höchstes diplomatisches Feingefühl immer an den Tag legen, um den Leuten das zu vermitteln. Manchmal haben die Leute auch natürlich gar keine Maske dabei, was ich dann aber auch wiederum nicht glaube, wenn du vorhin... Egal. Auf jeden Fall war da ein älterer Schaffner und der hat es halt richtig rausgehabt. Dem hast du richtig die lebenslange Arbeitserfahrung angemerkt. Und der lehnte wie so ein Reiseleiter bei der Jugend, weißt du?
Ja.
So zwischen, der stand im Gang und mit beiden Armen so auf den Rückenlehnen von den Sitzen gelehnt und sprach dann so. Und hat dann auch der Frau dann auf Englisch erklärt, dass man in Deutschland eine Maske anziehen muss und hat dann nochmal eine Großansage gemacht. Die machen das dann persönlich, nicht über die Lautsprecher persönlich. Ja. Hat gesagt, so bitte, ich muss Sie nochmal alle darauf aufmerksam machen, hier in Deutschland bitte die Maske anlassen, hinter der Grenze verliert das Virus dann seine Wirkung. So.
Ja, natürlich.
Sensationell. Sowas erlebst du nur hier an der Grenze. Das gibt's nur im Grenzgebiet.
Aber ist eine sehr lustige Geschichte, aber du hättest ihn eigentlich den Zugnummer merken müssen und tweeten müssen, dass ein Mitarbeiter sich lustig macht über die Maßnahmen.
Natürlich. Nee, der hat das genau richtig gemacht. Genau
ja, definitiv. Richtig. Ich bin mir sicher, da haben alle mitgezogen.
Der hat ja mehr Arbeit, noch quasi dieses internationale Publikum dann aufzuklären.
Und ich finde, mit Humor und so weiter lässt sich so viel übertragen und mit sich Mühe geben, Leuten was zu erklären. Mhm. Das ist nicht wahr, nicht. Sehr lustig.
Also ich hatte da auch dann nichts mit zu tun. Ich rufe das Ordnungsamt an und die sind da schon eingespielt, was das angeht, das Thema. Ja. So, ne? Also der hat sich da auch nichts irgendwie groß im Kopf gemacht darum. Ja. Der hat, glaube ich, schon alle Möglichkeiten für sich durchgespielt mittlerweile.
Es führt doch zu nichts, diese ganzen Aggressionen im Zug von allen Seiten. Was soll denn die Scheiße? Ja. Ich hab bisher noch nie, also so gut wie nie gesehen, dass ein Schaffner durch den Zug geht und sagt, bitte Masken aufsetzen, und wenn er weggeht, dass keiner irgendwie den Kopf schüttelt oder zu anderen sagt, das bringt doch alles nichts, das ist doch alles unlogisch, ne? Also irgendeiner beschwert sich immer, ja, auch aus nachvollziehbaren Gründen, ja, aber ich habe einmal bisher gesehen, dass ein Schaffner es schafft, dass alle die Maske aufsetzen, nämlich... Ein
Schaffner schafft.
Ja, ja, der kam durch den Zug, durchs Bistro, ich hatte meine Cola aus der Glasflasche und wir waren ungefähr 8-9 Leute verteilt im Bistro, ne?
Ja.
Und keiner hatte die Maske auf, ich auch nicht. Ich hatte eine Cola, aber in dem Moment habe ich auch nicht getrunken. Ja. Und dann kam er und ich weiß gar nicht, wie die Regel offiziell war, aber er war der Meinung, wenn man nicht trinkt, muss man die Maske aufsetzen. Aber er hat das ganz entspannt gesagt. Er sagte, ja, wenn Sie trinken oder essen, dann natürlich nicht. Aber wenn Sie über längeren Zeitraum nicht trinken, nicht essen, dann bitte, und dann kurz gezögert, nur ein bisschen Mitgefühl zeigen. Ne? Und dann geht er raus und alle nehmen die Maske und setzen sie auf.
Ach was.
Ja, wirklich. Ja, ja, ich dachte mir, krass, das kann so einfach sein.
Ja.
Keiner hat den Kopf geschüttelt, keiner hat mit seinem Nachbarn diskutiert.
Ja.
Ja, dachte ich mir, krass. Ja.
So, Update ganz schnell noch. Es war Halloween, ich hoffe, du hast dich gegruselt.
Ich habe wirklich, also im Ruhrgebiet waren, Duisburg war voll, alle verkleidet, außer
ich. Es gab einen Zombie-Run in Duisburg, habe ich heute Morgen gelesen.
Ach du Schande, warum sagst du das nicht vorher? Mein Gott.
Das war wirklich so.
Ja, ja, ich weiß, glaube ich dir, aber leider habe ich es verpasst. Hm. Aber ich habe das schöne Wetter genossen, ich war nicht verkleidet. Aber es hat Spaß gemacht, so viele Menschen unterwegs zu sehen.
Aber du hast den YouTube-Bericht gesehen, der Ghost Hunter Duisburg. Ja. Ghost Hunter NRW, die in Duisburg einer älteren Dame einen Besuch abgestattet haben, die von paranormalen Ereignissen berichtet hat.
Ja, 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 ja. Habe ich gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Danke für diesen YouTube-Link, den du mir gegeben hast, geschickt hast.
Mich schuddert schon wieder.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, das wirkte wie so ein Besuch bei einer Freundin, und damit die das von den Steuern absetzen können, haben die gesagt, wir machen Geistergeschichten. Aber da ist ja gar nichts passiert.
Ich hatte übrigens auch genau den gleichen Eindruck gedacht. Ja, zumindest hatten sie einen schönen Nachmittag gehabt. Da waren richtig nette Omas. So.
Ja, ja.
Und die haben ihr dann auch so ein bisschen, zumindest, also die Frau hat halt beklagt, dass irgendwelche Babypuppen auf einmal mit den Augen klimpern würden.
Ja.
Sowas wie keine Gardinen an Fenstern, aber sie würde dann auf einmal so Windbewegungen wie Gardinen sehen,
ja,
und so weiter und so fort. Und die Frauen haben ihr zumindest das Gefühl gegeben, dass sie ernst genommen wird,
ja, ja,
und
ja,
dass sowas halt durchaus möglich ist, aber zu ignorieren ist, weil keine Gefahr für sie besteht.
Ja, ja.
Vielleicht haben sie der Frau tatsächlich, es ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer, wenn man kein Profi ist, weil das ist natürlich auch immer eine psychologische Nummer, finde ich.
Ja, ja.
Das ist sowas einzuschätzen. Aber es ist halt am Ende so harmlos. Aber ich finde es halt lustig, dass es das gibt. Dass es die in NRW gibt, die Ghost Hunter. Und ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass solche Frauen da irgendwie sich zusammenfinden würden. Das war ja, so vom Typ Frau, die könnten auch, weiß nicht, irgendwo in der Verwaltung sitzen. Das waren jetzt nicht irgendwelche abgedrehten Esoterik-Frauen.
Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Und ich fand es auch cool, dass sie sagten, nicht, dass sie denken, wir glauben, sie lügen, weil hier nichts passiert. Weil in 99,9% der Fälle passiert an dem Tag, wenn wir kommen, nichts. Ja. Wir müssen erstmal die Aufnahmen auswerten.
Ja, ja. Und sie haben dann im Abspann festgestellt oder nochmal zusammengefasst, dass in dem Haus wohl im Zweiten Weltkrieg jemand Hochrangiges verstorben ist. Mhm. Und im Nebenhaus hätte es wohl irgendwie gebrannt und da wären wohl Kinder umgekommen.
Oh.
Das war wohl da, worauf sie dann diesen Spuk zurückgeführt haben.
Ja, ja, ja. Das haben die auch im Video angesprochen, zumindest den hochrangigen Soldaten im Anzug.
Genau. Ja,
ja, ja. Und was ich am lustigsten fand, muss ich leider zugeben, ist, dass die dieser schwarze Balken, mit dem die beiden Frauen geschwärzt wurden, die man besucht hat, dass der ab und zu mal zu spät kam. So, man hat ihn so eine halbe Sekunde gesehen und da kam der Balken. Der eigentliche Geist in der Folge.
Ja, das hatte auch viel ungewollten Humor, muss man natürlich dazu sagen. Aber wenn es auf Amateurebene dann passiert, naja.
Ja, es war lustig. Also, weiß nicht schlimm, aber es war sehr lustig.
Gut. Ich fand's großartig und zu Halloween war es doch toll.
Und die Begründung fand ich lustig, warum man sie geschwärzt hat mit dem Balken. Da steht unten dann so ein Text. Es handelt sich hierbei um eine ältere Dame, deswegen bitten wir um Verständnis, dass wir sie nicht zeigen.
Das mir okay. Wir wissen, wie das gemeint ist.
Ja, ja. Nochmal. Ich weiß, es war lustig.
Du misogyner Schuri.
Hallo, bitte.
Jawohl.
Aber danke fürs Video, es war echt cool.
Ja,
und hat es Spaß hat sogar gemacht, ein bisschen Angst gemacht. Erstens glaube ich an Geister, da kannst du mich gerne auslachen.
Ach, zweitens, ja, da haben wir schon drüber geredet, deswegen habe ich es dir geschickt.
Ja, und zweitens ist es echt so eine ganz normale Wohnung mit echten Amateuraufnahmen. Nichts mit Hightech oder Hochglanzwohnung, sondern eine normale Wohnung, wo sowas, also es war, hatte schon so einen Horror-Touch, ein bisschen, Grusel-Touch.
Aber geiler sind halt die gefakten Dinger. Es gibt genau das Gleiche, vor allem irgendwie so aus dem russischsprachigen Bereich. Da laufen die Tränen runter, wie die glauben, dass sie die Leute verarschen können.
Ja, ja. Ich kenne die russische Version nicht, aber in Marokko gibt es auch einige, wo du jedes Mal die Hand von seinem Freund siehst, die Tür zuknallt. Ja, ja.
Ja, vielleicht ist das unsere Zukunft ab. Wir wollen keinen Videopodcast machen, wir machen einfach so ein paar Videos über Geistererscheinungen. Einfach mal
fake. Ja.
So. Liebe Freunde, das war nicht die Folge 87. Wir hören uns wieder in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. In der Technik war Till Wollenweber, der jetzt schon richtig mit den Fingern auf der Arbeitsplatte rumstochert. Und das Letzte sagt jetzt mal Abdel, ne?
Ich bedanke mich bei Lutz, bei Till und vor allem bei allen, die uns zuhören. Ihr seid nicehaft. Bleibt am Ball, genießt die schönen Tage. Tagsüber und nachts die Winterjacke auspacken. Bleibt sauber, lasst euch nicht verarschen und vielen Dank.
Genesungswünsche einfach an abdelkarim.tv.
Ja, Mann, danke.
Ich glaube nicht.
Arschloch.
Nicht.
Ciao.